Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Wir haben ein neues Jahr und diesmal geht es um die großen Themen, die uns 2022 beschäftigen werden. Mein Name ist Tobias Rast und das ist heute mein Gast. Er lernte sein Handwerk bei Affilinet und CJ, bevor er 2009 den Sprung wagte und seine eigene Online-Marketing-Agentur gründete, die M2L Agency. Denn seine damalige Erfahrung war, dass Agenturen oftmals nur stupide nach zum Beispiel 10 neuen Partnern pro Monat fragten, um ein Programm zu entwickeln. Das konnte und kann er besser. Vom Partnermarketing bis Performance-Marketing hat er ein ganzes Team aufgebaut und entwickelt seine Kunden nachhaltig. Sein tiefgreifendes Verständnis vom Online-Marketing machen wir uns auch in diesem Podcast zunutze. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Sebastian Menken.
Hallo Tobias, danke dir für die netten Worte und auch für die Einleitung. Ich freue mich schon auf unseren Podcast heute, bei dem wir doch einige große Themen besprechen werden. Dann lasse ich dich mal anfangen.
Auf jeden Fall. Nein, ich weiß von dir, also du bist ja immer viel unterwegs, liest viel, beschäftigst dich viel mit Themen und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du da bist. Und ich fange mal gleich an. Was sind denn die großen Themen, mit denen wir uns 2022 beschäftigen werden oder auch beschäftigen müssen?
Ja, ich glaube, also nach wie vor in 2022 werden wir natürlich das Thema Corona und Auswirkungen von Corona natürlich nach wie vor spüren, ob das jetzt Arbeitsthemen oder auch natürlich auch mit Kunden die Themen sind im Abverkauf etc. Wir werden definitiv technische Infrastrukturen nochmal heute anschauen und nochmal besprechen, weil es auch hier seit letztem Jahr einige Änderungen gab, seit Dezember, und ja, wird uns auch dieses Jahr natürlich beschäftigen. Wir werden definitiv uns dieses Jahr mit dem Thema Nachhaltigkeit auch noch beschäftigen, was ein bisschen einhergeht natürlich mit einem anderen Thema wie Corona. Und was ich gerne heute nochmal besprechen wollte oder auch nochmal vorstellen wollte, ist so ein bisschen so das Thema, was kommen so die nächsten, vielleicht dieses Jahr schon oder auch Zukunftsaussicht, neue Vermarktungsmodelle auch einfach noch zum Tragen.
Cool. Dann lass uns doch direkt mit dem ersten großen Thema starten, dem C-Wort. Was sind denn die Auswirkungen? Oder was sind denn die Auswirkungen, die uns weiter beschäftigen werden und vielleicht auch Sachen, die nicht so offensichtlich sind?
Ich glaube einfach, dass wir im 22 uns natürlich nach wie vor mit dem Thema Corona in zwei Seiten einfach beschäftigen werden. Einmal natürlich unternehmerisch auch auf uns jetzt betrachtet oder wie wir uns alle selber jetzt entwickeln, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, wie sich auch generell die Zusammenarbeit auch hier entwickelt, und das andere natürlich auch noch zusätzlich, wie sich auch da draußen unsere Kunden natürlich auch alle entwickeln, weil es auch hier massive Einschnitte nach wie vor gibt. Viele im Point of Sale natürlich nach wie vor Riesenprobleme haben. Sobald die nächste Corona-Warnung kommt, wird auch der Strom natürlich von Käufern wieder auf den Straßen wieder weniger auf dem Point of Sale. Und das wird auf jeden Fall uns auch in 2022 noch massiv beschäftigen.
Eigentlich hat doch der E-Commerce wahnsinnig profitiert. Also ich selber bei mir im Umfeld und auch was ich in den Zahlen sehe, alle bestellen plötzlich noch mehr online und das funktioniert ja gut. Das passt ja auch total gut zur persönlichen Situation von jedem.
Ja, definitiv. Wir haben uns mal die Zahlen angeschaut. Also wenn man sich überlegt, dass wir 2021, wenn wir in Deutschland circa im E-Commerce bei 110 Milliarden liegen an Umsatz, wir werden prognostiziert für 2022 die 120 Milliarden haben. Heißt, nochmal ein bisschen über 10 Milliarden, wenn es so wirklich so kommt, natürlich dann auch, wenn wir da nochmal nach oben gehen. Und klar, man merkt natürlich auch bei vielen Kunden von uns, auch ob es jetzt privat auch ist, zu Hause oder sonst wo, merken wir einfach auch, dass Kunden sich heute, die früher halt ganz normal, die haben früher ihren Blumenstrauß einfach, beim Blumenhändler ums Eck natürlich geholt. Heute fängt meine Mama an zum Beispiel, dass sie auf einmal mit ihren über 70 Blumen verschickt über unsere gängigen Blumenhändler da draußen im E-Com. Mhm. Und da merkt man einfach schon nochmal einen massiven Umschwung und der wird auch so jetzt nicht mehr aufzuhalten sein. Also das, was uns Corona da beschert hat, jetzt rein im digitalen Marketing oder auch im E-Commerce, das wird sich jetzt weiter so ziehen. Also ich glaube nicht, dass da nochmal einen riesen Rückschritt geben wird. Natürlich zum Nachteil vom POS, gar keine Frage. Und dadurch wird natürlich auch massives Umdenken bei den ganzen Merchants auch stattfinden.
Also wenn ich jetzt so ein bisschen stänkrig frage oder es feststelle, der Handelsverband hat ja gerade vor Weihnachten ganz doll gewarnt und hat gesagt, ja, die Corona-Maßnahmen, die haben uns unser Geschäft kaputt gemacht. Mein Eindruck ist, das waren gar nicht so die Maßnahmen, also ob 2G oder Maske oder irgendwas, dass das nicht das Hauptproblem ist, sondern dass der Trend und der Trend, der darüber liegt, ein ganz anderer ist und dass das ein nachhaltiges, eigentliches Problem ist. Kann man das so sehen?
Kann man so definitiv so sehen. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass diese Corona-Maßnahmen wirklich das POS-Weihnachtsgeschäft so verhagelt haben letztes Jahr in der 21 jetzt, wie es dann dargestellt wurde durch neue Corona-Maßnahmen. Das ganze Thema hat schon viel früher angefangen. Jetzt einfach diese ganzen Auswirkungen. Die Leute gehen viel weniger raus. Die Leute haben sind im Homeoffice. Ja. Warum soll ich aus dem Homeoffice jetzt bei uns jetzt in München 30 Minuten in die Innenstadt tingeln, um irgendwas zu kaufen, in der Mittagspause oder abends? Da kann ich es genauso, wenn ich eh schon zu Hause sitze, an meinem Rechner natürlich einfach bestellen, lass es schön nach Hause liefern und ja, habe mir auch noch Zeit gespart. Und das ist, glaube ich, also es war auch in 21 im Weihnachtsgeschäft das Riesenthema. Also wenn es nicht gerade ein Feuerwerkshersteller war, dann glaube ich nicht, dass es die Auswirkungen hatte.
Was bedeutet das denn für die E-Commerce-Landschaft und für den Online-Handel?
Wird weiter massiv wachsen und wird auch dieses, was ich weiß noch damals vor 10 Jahren zum Beispiel oder auch vor 5 Jahren noch, wo wir alle gesagt haben, so diese ganzen Silversurfer und vielleicht werden die auch irgendwann mal bestellen. Und heute ist das ein komplett anderes Thema. Also wenn ich auch im Freundeskreis schaue, unsere Eltern sind ja heute auch alle um die 65, 70, sagen wir mal sowas, und wie die sich auch einfach da entwickeln, ja, dass da einfach auch mal ein HelloFresh auf einmal ausprobiert wird, wo man sich denkt, um Gottes Willen, also hätte ich das vor 5 Jahren gesagt, wäre meine Mutter noch an die Decke gegangen, heute findet sie sowas einfach spannend und da merkt man einfach auch, dass diese ältere Generation natürlich damit anfängt und die Jungen, müssen wir gar nicht drüber reden, die sind eh nur damit aufgewachsen, das heißt, für die Jüngeren ist einfach das Thema Offline-Einkaufen nicht das riesengroße Thema, wie es halt für uns in dem Alter logischerweise noch war, wo das ganze Online-Thema erst aufgekommen ist, die ersten Jahre, Ende der 90er.
Das heißt aber auch, wenn ich jetzt nicht mehr ins Kaufhaus gehe oder in die Mall, um etwas zu kaufen, dann kann ich doch meine Produkte auch direkt online kaufen und ich muss ja dann auch nicht zu einem Online-Händler gehen, sondern ich kann ja auch direkt zur Brand gehen. Was bedeutet das denn für Brands und was machen die denn damit? Weil die waren ja auch strukturell ganz anders aufgestellt. Also da gibt's ja große Konzerne, die mit anderen großen Konzernen, die im Handel ganz dicke Deals haben und Strukturen, die in Zement sind. Was passiert da denn?
Definitiv. Also das ist natürlich, wird auch nochmal einen riesen Umschwung geben. Ein paar Hersteller auch, haben natürlich die letzten Jahre schon genutzt, ihr eigenes E-Commerce-Geschäft weiter nach vorne zu bringen, weil vielen da einfach schon klar geworden ist, dass jetzt auch die letzten, besonders 2, 3 Jahre, dass natürlich der stationäre Handel, jetzt ein Reseller ganz normal, die wir ja alle da draußen kennen, dass die in Zukunft nicht mehr diesen riesengroßen Zulauf einfach haben im POS, dass ihnen das irgendwann natürlich wegfällt. Trotzdem finde ich, dass viele von den Händlern immer noch sehr stark natürlich auf diese ganzen stationären Händler, auch Reseller im stationären ganz besonders, natürlich nach wie vor so massiv angewiesen sind, dass sie noch gar nicht angefangen haben, ihr Geschäft selber so umzustellen, dass sie selber ganz massiv als E-Commerce-Händler auch auftreten. Weil sie haben prinzipiell, besonders als Hersteller, sie haben ja alle Mittel. Also sie können ihre Produkte rabattieren, sie haben die größten Margen auf ihre Produkte, sie haben Produkte, die sie selber auch auch limitierte Produkte. Ich sammle ja seit 20 Jahren Sneaker, über 20 Jahre. Und da merke ich das immer ganz massiv, wie sich da dieser Markt wandelt. Wenn man sich überlegt, immer zum Beispiel Nike nimmt immer mehr bei den stationären Händlern, die wir alle kennen, die auch natürlich auch einen E-Com-Anteil noch haben, aber nehmen da immer mehr Produkte auch raus, haben teilweise auch Partnerschaften die letzten Jahre komplett gekündigt und haben halt zum Beispiel mit der Sneakers-App von Nike, haben halt dort quasi ihr komplettes limitiertes Geschäft, also alles, was so besondere Produkte erstmal sind. Oder zum Beispiel einen Tag, bevor es der Händler in den Verkauf nehmen darf, fangen die natürlich an, ihre eigenen E-Commerce, also sich selber zu stärken und ihren eigenen Online-Shop zu stärken. Und die Möglichkeiten haben sie einfach. Wo sie aber dran arbeiten müssen, alle, ist natürlich dadurch, dass viel früher über die Reseller einfach lief oder halt auch über einen stationären Reseller ganz normal. Das muss natürlich stark am ganzen Kundenmanagement einfach und CMS nochmal gearbeitet werden. Daher sehe ich ganz viele Probleme, dass einfach viel zu wenig Daten über die letzten Jahre natürlich direkt beim Händler gelandet, also Händler sage ich, Entschuldigung, beim Hersteller gelandet sind, über seinen eigenen E-Com-Shop, weil der eben nicht so massiv gestärkt wurde, wie es bei vielen, wie es eigentlich hätte sein müssen, aus meiner Sicht. Da wird natürlich nochmal ein Riesenthema natürlich kommen. Aber es ist am Laufen, wie gesagt, Nike ist ein gutes Beispiel, Adidas mit Confirmed mit der App ist ein ganz gutes Beispiel jetzt in dem Sportartikelbereich jetzt einfach mal, genau, einfach mehr exklusive Produkte und, glaube ich, ist der große Hebel auch.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade in diesem Bereich diese die Hersteller, weil sie nah an ihrer Zielgruppe sind und die kennen und das eine junge Zielgruppe ist, schon lange nah dabei sind. Aber es gibt ja ganz, ganz viele. Also, keine Ahnung, vom Pfannenhersteller bis zu, frag mich nicht, bei denen so eine Änderung ja ein regelrechter Kulturschock im Unternehmen ist. Also die haben ja jahrelang produziert und jahrelang einfach ihr Geschäft gemacht, wie es ist. Und plötzlich kommt da einer und sagt E-Commerce. Und das ist ja auch ein bisschen mehr als ich habe jetzt auch eine Webseite und einen Shop, weil das haben sie ja auch mittlerweile alle. Aber du brauchst ja auch entsprechende Strategien, Ressourcen und so weiter, oder? Also was bedeutet das denn für so ein Unternehmen?
Das ist komplett richtig. Also sie müssen sich natürlich nochmal dann komplett neu aufstellen. Also wie gesagt, da kommen wir danach noch kurz dazu. Auch technische Auswirkungen, die letzte Zeit kamen, müssen natürlich viel mehr bedacht werden. Das ganze Thema Datenschutz ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, wo auch in Unternehmen selber Leute angestellt werden müssen aus meiner Sicht. Ich würde das auch nicht alles immer nach extern geben, um da einfach zu schauen, dass da natürlich auch schon mal alles passt. Das umgehe ich natürlich in dem Moment, wo ich wirklich nur als Hersteller an meine Händler zum Beispiel verkaufe, habe ich das Thema natürlich nicht. Nichtsdestotrotz müssen Leute da sein, die Online-Shops pflegen, die Produkte neu einstellen und so weiter. Also es ist schon enorm, was da natürlich nochmal an Personalaufwand ist. Ist halt immer so die Frage, einfach so ein bisschen, das ist ja einfach nur eine Gegenrechnung. Also klar, ich spare mir halt am Ende vielleicht 5 Ladengeschäfte, die ich selber betrieben habe. Also den können wir gerne mal hochrechnen, was so ein Ladengeschäft einfach im Jahr an Miete, an Mitarbeiterkosten und so weiter, was da einfach ist. Und kann natürlich auch dann dadurch nochmal, so doof es immer klingt, auch ein bisschen Kosten sparen, weil der Zulauf halt nicht mehr so da ist. Und da natürlich dann auch sein eigenes Team nochmal einfach verstärken. Also da gibt es schon einige Themen, die sicherlich intern dann noch an Personal einfach noch aufgebaut werden müssen, wo es sicherlich in der Vergangenheit ein bisschen dran gespart wurde beim einen oder anderen. Besonders bei alteingesessenen Unternehmen im Mittelstand zum Beispiel sehen wir das ganz oft. Da ist einfach zu wenig Personal für die Arbeiten, die eigentlich gemacht werden müssten, um einfach noch weiter und schneller voranzukommen. Und wie hat mal einmal so schön zu mir gesagt vor ein paar Jahren, das Problem ist nicht, weil jeder mal sagt, oh, wie toll Amazon ist. Nee, das Problem ist gar nicht, wie toll Amazon ist, sondern wie schlecht du in dem Moment bist. Das ist so ein Grundproblem. Da hat Amazon einfach ganz viele Sachen sehr früh schon umgesetzt, wo man einfach auch gesehen hat, es funktioniert, wo ich mich heute oft frage, warum ist man da nicht nachgezogen, wenn man die Hebel hat? Und da gibt's einige. Ob das jetzt Kundenmanagement ist, ob das, klar, Versand ist nochmal ein anderes Thema, aber auch ein Amazon kann nicht schneller liefern als ein DHL, weil wenn die Straßen dicht sind in Berlin oder in München, dann sind die Straßen dicht. Also es ist nicht so, dass das Auto dann schneller fährt von Amazon als das DHL-Auto, also das muss man auch ein bisschen ehrlich sagen. Und das sind einfach auch, ganz oft sind, da scheitert es halt auch noch oft zu deiner Frage zurück, dass halt einfach auch logistische Themen einfach gar nicht so umgesetzt sind bis heute und einfach auch die Logistik teilweise beim da einfach noch viel zu langsam ist, also wirklich interne Logistik einfach erstmal, also Warenlager, etc., Einlagerung, Retouren und so weiter, und da müssen einfach viele auch heute nochmal ganz massiv einfach nachziehen. Aber da wird der Weg nicht dran vorbeiführen aus meiner Sicht.
Die Beratung war ja früher immer das Plus des stationären Handels. Man hat ja gesagt, okay, ich gehe da irgendwo rein in ein Geschäft, weil da ist irgendjemand, der kann mich beraten und der kennt sich aus. Und ich habe letztes Jahr eine Umfrage gehört, da haben die meisten Leute gesagt, so, nö, das ist gar nicht mehr so. Also wenn ich irgendwo hingehe, jemand frage, der hat eigentlich keine Ahnung. Also dieses Plus des stationären Handels, das gibt es ja, diesen Bedarf nach Beratung. Wie siehst du da die Veränderung? Und was macht der E-Commerce oder wie kann der E-Commerce das auffangen? Weil es gibt ja so, eigentlich gibt es ja so zwei Sachen, die man offline immer hatte. Das eine war stöbern, so einfach mal so, ne? Mal stöbern gehen. Und das andere war die Beratung. Was bedeutet das für den E-Commerce? Wie stellt er sich da auf? Weil das sind ja einfach zwei Shopping-Grundbedürfnisse.
Mhm. Auf jeden Fall. Schwierig. Die Frage ist gut. Weil ich mich dann immer selber manchmal anschaue und mir denke, okay, es gibt schon so manche Sachen, die schaue ich mir schon lieber live mal an. Also was ich zum Beispiel, es gibt natürlich Produkte, da ist es total egal. Also ein Fernseher, ich weiß nicht, ob ich jetzt für einen Fernseher heute noch ins Geschäft gehen würde. Und da muss ich auch sagen, da bin ich halt früher zu großen stationären Händlern reingegangen, die wir alle kennen. Dann stand ich da in dieser TV-Abteilung rum, habe mir da einen Fernseher angeschaut. Dann kam irgendwann vielleicht mal jemand vorbei, der hat mir dann kurz erklärt, wie toll dieser Fernseher ist, wo ich mir frage, okay, was soll er mir auch erzählen als Verkäufer? Er wird mir nie sagen, okay, dieser Fernseher ist totaler Schrott, den würde ich nicht kaufen. Also da muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Und das habe ich natürlich, und bei solchen Produkten ist meine Erfahrung und auch einfach so meine Meinung, da fahre ich einfach besser mit, wenn ich mir das digital anschaue. Wir sehen das auch zum Beispiel in anderen Bereichen ganz gut gerade. Wir haben schon lange einen Kunden bei uns, den kann ich auch so nennen, Holiday Check. Und Holiday Check ist ja einfach dafür bekannt, dass die aus dem Bewertungsbereich immer gekommen sind. Damit sind sie auch damals gestartet. Und ich bin früher immer ins Reisebüro, also das ist wirklich ewig her bei mir, also das ist wirklich lange her, 15 Jahre oder so. Da bin ich halt ins Reisebüro gegangen, habe mich da ein bisschen erkundigt, wo ich hinfliegen könnte, was tolle Hotels sind und so weiter. Und bin ganz oft einfach wirklich aus Hotels zurückgekommen, Essen war schlecht, das war schlecht, das war schlecht. Und dann eben durch diese User-Bewertungen habe ich irgendwann angefangen und so bin ich da eigentlich dann draufgekommen und dachte, okay, jetzt schaue ich mal ein bisschen rum. Und dann bin ich eben über diese Plattform dann auch gestolpert, damals schon, habe mir das dann angeschaut und habe dann dort meine erste Reise damals gebucht und auch diese Bewertungen dazu durchgelesen und so weiter. Ich muss sagen, seitdem einfach vom Produkt, also war ich nie wieder so, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte irgendwie schlechte Hotels, schlechtes Essen, weil da stand einfach, okay, das Essen ist schlecht, dann habe ich es halt nicht gebucht. Wenn da stand, ey, 90% sagt super Essen und so ist es ja auch bei so einem Fernseher. Heute schaue ich bei einem Amazon, bei einem Google generell im Shopping-Bereich, schaue ich mir einen Fernseher an und dann schreiben da 50 Leute, 100 Leute, dieser neue Samsung-Fernseher, tolles Bild. Also ich glaube, für solche Produkte funktioniert das ganz gut. Wo ich mir bis heute ein bisschen schwer tue, bin ich ehrlich, auch selber ist, Bekleidung zum Beispiel ist so ein Riesenthema. Und ich will dem Möbelhandel jetzt gar nichts absprechen, weil immer wieder heißt, ja, Möbelhandel und so im E-Commerce funktioniert viel besser als früher, es läuft langsam an und so weiter. Hm. Das glaube ich auch für bestimmte Möbelprodukte. Ich glaube trotzdem, dass das immer noch schwierig ist bei Themen, die ich halt haptisch anlangen will. Also auch jetzt zum Beispiel ein Autokauf. Ich kaufe mir nicht ein Auto für 70.000 Euro oder 30.000, 20.000 Euro und stehe dann da und sage, ja, das sah ganz nett aus auf Bildern. Also ich will mir eigentlich schon mein sag ich was, ein Golf ganz normal oder ein Polo, den würde ich halt schon gerne mich mal reinsetzen, mir anschauen, so wie sitze ich da, was habe ich da für einen Rundumblick und so weiter. Und da frage ich, da finde ich selber ein bisschen spannend, wie sie das mir rüberbringen wollen. Also ich glaube, bei ein paar Produkten wird es auch in Zukunft noch so sein, dass wir gerne ins Geschäft gehen und da wird es auch nicht aussterben, indem wir so schnell bei anderen Produkten. Aus meiner Sicht brauche ich nicht mehr in ein Geschäft zu gehen. Mhm. Da weiß ich ja, was ich kaufe. Also wenn ich ein iPhone kaufe, weiß ich, was ich prinzipiell kaufe. Also dafür brauche ich nicht in ein Geschäft zu gehen, um in einer halben Stunde keine Beratung irgendwie anzuhören, so in Anführungsstrichen. Genau, das glaube ich so ein bisschen.
Also ich fasse zusammen, E-Commerce wird weiterhin wachsen. Das ist so ein ganz großer Trend und der wird sich fortsetzen.
Definitiv. Definitiv.
Welche Themen siehst du denn noch für 2022?
Generell viel, viel Entwicklung, was das Thema Corona und Auswirkungen natürlich von Corona auch anbelangt, wird in 22 uns alle noch beschäftigen. Wie gesagt, was ich davor schon kurz gesagt habe, ich würde das Thema halt einfach ganz gerne auch jetzt im Gespräch einfach kurz in zwei Blöcke quasi teilen. Der eine Block ist definitiv so, was beschäftigt einen selber als Unternehmen mit seinen Mitarbeitern. Das ist ja so ein Thema, was uns beide auch anbelangt. Und was ist dann nochmal so das Thema, was betrifft so zum Beispiel auch unsere Merchants, weil für die natürlich auch ganz massiv viele Themen da reinkommen. Und ich glaube einfach, das Thema Merchant haben wir gerade schon mal ein bisschen besprochen, was da auch natürlich passiert, was da halt bei uns auch im Bereich jetzt Büro, aber auch bei uns so passiert ist. Ich glaube einfach, es wird viel mehr in die Richtung gehen, dass Homeoffice ein Bestandteil auch vom normalen Arbeiten werden wird. Also hat sich bei uns jetzt auch einfach, ich war früher, bin ich ehrlich, überhaupt kein Homeoffice-Fan. Da muss man ganz ehrlich sein, es war auch nie irgendwie auf Angestellte oder sonst was bezogen selber, wo man sagt, ich glaube nicht, dass die arbeiten, das war eigentlich nie so mein Thema an dem Punkt, sondern trotzdem war es irgendwie immer so, man muss zusammensitzen, ja, wie soll man da kommunizieren und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass das hat mich einfach, also die Corona-Zeit hat mir jetzt auch oder uns jetzt auch generell als Gruppe auch gezeigt, so gesamt, dass es echt gut funktioniert. Ich bin da echt glücklich mit unseren Angestellten, wie das alles funktioniert, wie wir das miteinander handeln. Was für Unternehmen sicherlich ein großes Thema noch wird, ist, Mitarbeiter zu halten. Das ist definitiv ein großes Thema. Das war halt früher einfach ich sage jetzt mal was, am Standort. Du hast irgendwo, jetzt München ist noch ein doofer Standort dafür oder auch jetzt Berlin, weil du ja doch eine sehr große Auswahl hast. Mhm. Aber wenn ich mir mal Unternehmen anschaue, wo das also wo es halt nicht so, also ne, wo die Leute nicht weg konnten, in Anführungsstrichen, irgendwo auf dem Land saßen und gesagt haben, naja, in den nächsten 500 Kilometern gefühlt gibt es 3 Firmen, wo ich sonst noch wechseln könnte in meinem Bereich. Das passiert heute nicht mehr. Wird natürlich ein Vorteil. Ich muss heute auch nicht mehr Menschen an meinem Standort beschäftigen. Also ich muss jetzt nicht in München einen Angestellten suchen. Wenn sich jemand bewirbt, der von mir aus auch in Rumänien sitzt und einen super Eindruck macht, kann ich mir überlegen, ob das sinnvoll wäre, den vielleicht ins Boot zu holen, einfach als Unterstützung und auch als Bereicherung fürs Unternehmen und für die Kunden. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich auch immer die Gefahr, eben auch als Unternehmen, was auf dem Land sitzt. Früher warst du, die Leute sind einfach nicht gegangen. Ja, und heute in vielen Bereichen, jetzt nicht in allen Produktionen, ist natürlich nochmal ein anderes Thema mit, sicherlich nochmal anders auch zu betrachten, aber in normalen, also in unseren Bereichen, so, ob das jetzt E-Com ist, ob das bestimmte Themen sind, also alles, was sich quasi am Rechner abspielt und was auch digital einfach abgehalten werden kann, auch für diese Unternehmen wird es in Zukunft so sein. Die finden natürlich auch Mitarbeiter anders, aber Mitarbeiter sind auch nicht mehr 30, 40 Jahre bei diesem Unternehmen, weil die einfach so viele Möglichkeiten haben, einfach sich auch dann eben in Berlin, in München, in Hamburg zu bewerben und dann halt einfach remote auch zu arbeiten. Wie gesagt, es bringt Vorteile, gibt aber halt auch Themen wie Mitarbeiter zu motivieren und auch für ein Unternehmen zu binden, die sicherlich schwieriger sind als früher.
Ich finde es gut, dass du das ansprichst. Ich sehe auch noch zwei Punkte, die ich gerne ergänzen würde. Das eine ist, für Mitarbeiter, du hast einmal neue Freiheiten. Das andere, und ich glaube, das ist ein viel größerer Schritt, du hast es vorhin ein bisschen angesprochen, ist dieses Vertrauen, dass einfach Unternehmen ihren Leuten mehr vertrauen und vertrauen müssen. Und dass es funktioniert. Also dieser Beweis, dass es in einer Größenordnung funktioniert, das hätte, wenn du das früher behauptet hättest vor 2 Jahren, das hätte dir ja keiner geglaubt. Was auch mit einer der Gründe war aus meiner Sicht, dass alle immer im Büro sein sollten. Und das andere ist einfach Effizienz in der Arbeit. Also ich höre so von Leuten, die sagen, nach 2 Stunden habe ich das geschafft, wofür ich sonst 6 gebraucht habe. Was mache ich jetzt mit der Zeit?
Auf jeden Fall. Also ich habe mal irgendwann, kleine Anekdote, ich habe mal mit meinem Vater darüber mal gesprochen, der war ja also typischer Siemensianer, da war man halt 50 Jahre gefühlt, hat mal angefangen und ist da auch dann quasi rausgetragen worden. Der hat dann zwar danach dann spätestens später irgendwann noch mal gewechselt zum Ende seiner beruflichen Laufbahn, und aber halt immer nur so von so Großunternehmen. Und dem habe ich das ganz am Anfang mal gesagt, da hat er auch gesagt, sagt er, weißt du, das Ding ist, die Leute, die im Büro schon nicht gearbeitet haben, die arbeiten halt zu Hause genauso wenig. Sagt er nur, die hattest du davor auch schon. Trotzdem hast du ich habe es bei uns auch gemerkt, also das funktioniert bei uns wirklich super. Man kriegt auch, ja, man sieht ja auch miteinander, wie man arbeitet, Termine werden anders abgehalten, etc. Also ich sehe da heute auch nicht mehr so das Thema. Und wie gesagt, also die Leute, die davor nicht gearbeitet haben im Büro, die arbeiten zu Hause halt auch nicht, aber da hat sich nie was dran geändert. Das sind die gleichen davor und danach. Und wenn man es davor nicht gesehen hat, mein Gott, dann ist es halt so. Meine Meinung einfach. Aber so gesamt einfach Vertrauen ist auch nochmal ganz anders. Die Mitarbeiter, also ich glaube auch, dass es einfach für jeden Angestellten einfach nochmal ein ganz großes Thema Freiheit einfach auch nochmal bedeutet, wo wir gerade drüber sprechen. Mhm. Ich sehe es auch bei uns einfach, wo jemand mal, früher war das immer so ein Thema, ja, ich bin jetzt im Büro, ich kenne es ja von mir auch noch, hat mir gesagt, ich muss kurz zum Zahnarzt, dann war man halt gefühlt 4 Stunden gefühlt einfach wirklich weg, weil man da ist mal hingefahren und sonst was. Und heute verteilt sich das Thema halt einfach auch ganz anders. Heute ist einfach so, ich bin nochmal kurz beim Zahnarzt in Anführungsstrichen, aber dann siehst du auch, okay, dann ist die Person halt entweder morgen schon um 7 am Rechner, weil er hat auch die Anfahrtszeiten überhaupt nicht und so weiter. Also es ist schon nochmal auf jeden Fall nochmal ein Thema Freiheit sicherlich, was da reinkommt. Und bei uns hat sich es bisher total bewährt. Also ich bin super glücklich mit dem Thema, wie wir das handeln. Und ich habe noch keine Beschwerde bekommen von niemandem von extern. Das zeigt ja auch schon mal, die Leute sind erreichbar. Also einfach mal so, das ist ja immer so die Sorge, die man auch hat. Ja? Wie kommt das nach außen? Funktioniert das auch? Wir sind immer noch Dienstleister, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Funktioniert das in der Dienstleistung gut, und das funktioniert bei uns auch in der Dienstleistung bis heute. Wie gesagt, keine Beschwerde, das ist für mich immer so ein Thema. Da merkt man, dass es ja funktioniert. Mhm. Genau. Ja, und ansonsten glaube ich einfach zum Thema Homeoffice, was sicherlich nochmal ein ganz großes Thema wird, ist natürlich auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Das könnten wir vielleicht auch nochmal ganz kurz reinwerfen in den Ring. Ich glaube, es ist an der Stelle ganz gut aufgehoben, was das Thema auch Homeoffice etc. anbelangt. Wir werden sicherlich auch hier nochmal, wir entwickeln uns ja gerade in dem Thema, wir haben jetzt eine komplett neue Regierung, wie wir alle mitbekommen haben, was da gerade passiert. Das Thema Nachhaltigkeit wird viel mehr in den Fokus auch gerückt. Fängt sicherlich auch beim Thema Homeoffice schon an. Das heißt, viele haben einfach diese Anfahrtswege gar nicht mehr, wir brauchen oft auch, ich sehe es auch bei uns, früher ist man viel zu Kunden natürlich auch gefahren, nach extern, macht man heute natürlich auch noch gerne, aber es wird auch oft gar nicht mehr gewünscht, in Anführungsstrichen, in der momentanen Situation halt auch, was heißt, ja, von extern wirklich nur im Notfall, zum Beispiel auch mit Besuchen bei uns vor Ort, und dafür gibt's heute Teams, führt man miteinander Gespräche auch immer noch auf einem Level, wo immer noch Persönlichkeit noch reinfließt. Und da wird auf jeden Fall was passieren, was, wie gesagt, nachhaltig darauf anbelangt, dass wir einfach ja weniger ins Büro fahren, weniger fliegen einfach auch. Es wird viel mehr auf Bahnfahrten auch geachtet. Das ist auch sicherlich nochmal so eine Auswirkung, die Corona auch mit sich gebracht hat.
Ich sehe das auch in meiner, ich kann dir dazu stimmen, ich sehe das in meiner LinkedIn-Bubble, dass ganz viele sagen, du, ich fliege nicht mehr von bis. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube auch, dass generell Unternehmen, also Produkte, Unternehmen und nicht nur persönliches Verhalten, sondern dass da ganz, ganz viel sich ändern wird und auch ändern muss. Und ich glaube aber auch, das ist einfach eine Entwicklung, die wird uns alle einfach betreffen. Das wird einfach so sein und das wird auch immer mehr werden. Unabhängig davon, ob was man denkt, was man findet, ob man jetzt glaubt, dass das könnte doch gar nicht funktionieren. Ich glaube, es wird einfach da sein und auf verschiedenen Ebenen. Also ne,
Glaube ich
von so
auch.
Kleinigkeiten wie, ja, mein Server wird mit grünem Strom betrieben. Ich glaube aber, das wird auch viel mehr werden. Und ich
Definitiv.
muss ehrlicherweise sagen, ich kann mir die ganzen Dimensionen noch gar nicht richtig vorstellen. Wahrscheinlich sind wir in ein paar Jahren alle schlauer.
Wahrscheinlich.
Und werden dann sagen so, ach, wieso? Warum machen wir das jetzt erst? Ist doch klar.
Ja, total.
So ein bisschen wie die Homeoffice-Diskussion, ne?
Total. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, was Corona hat ja sehr viel beflügelt, da sind wir wieder beim ersten Punkt auch. Das hat uns definitiv im E-Commerce massiv nach vorne katapultiert. Sehen wir auch heute an den Börsenwerten, was da gerade passiert, auch mit reinen E-Commerce-Unternehmen, auch was dann Wachstum einfach da ist und dadurch natürlich auch die ganzen Börsen natürlich auch immer mehr darauf natürlich dann auch anspringen. Das nächste Thema ist natürlich, was wir gerade auch haben, ist das ganze Thema Homeoffice, EDC, Nachhaltigkeit. Das sind einfach wirklich Themen, die können wir uns heute noch gar nicht vorstellen, wie wir uns eben auch vor 2, 3 Jahren nicht vorstellen konnten, dass dieses Thema E-Commerce auf einmal so eine Fahrt einfach aufnimmt. Wir wussten immer, es wächst, es wächst, es wächst. Und so ist es, glaube ich, bei den Themen auch. Und umso mehr natürlich auch von der Regierung da auch in die Richtung natürlich auch betrieben wird, dass das alles nachhaltiger werden muss und, was du schon gesagt hast, Strom, etc. natürlich auch. Ja, wenn du heute schon liest, Bitcoin Mining, etc. ist ja auch so ein Thema, wie man heute schon angeht. Und ja, es ist abgeraucht an den Kryptobörsen, unter anderem, weil eben zu viel nicht erneuerbare Energien für verwendet werden, fürs Mining, etc. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, da merkt man einfach, wo dieser Trend einfach hingeht und was sicherlich auch bei uns in unsere Themen dann mit einspielen wird. Auch Nachhaltigkeit von Kunden zum Beispiel ist auch nochmal ein Riesenthema natürlich.
Absolut. Mir fällt da gerade noch so ein kleines weiteres Nischenthema ein. Ich nenne es Transparenz. Also wenn E-Commerce so wächst, ganz viele Transaktionen, wenn wir auch von zu Hause arbeiten und uns austauschen können, dann hat das ja auch ganz viel mit Transparenz zu tun, dass man ganz viel an Zahlen, Daten, Fakten kommt, dass die einfach da sind, auch als gemeinsamer Nenner. Und dass man sich da sehr, sehr viel am wissenschaftlichen Arbeiten, das kennen wir alle aus der Uni, oft orientiert. Und ich habe das letztens gesehen. Also ich sehe das bei YouTubern, so ein Rezo, der sagt immer, guck mal, hier sind meine Quellen, das machen aber auch andere. Oder habe das letztens im ZDF als Politbarometer, habe ich das gesehen, da haben die auch gesagt, und guck mal, hier sind unsere Quellen, hier ist das. Und ich sehe auch, dass wir als Firma das mit unseren Kunden leben. Also wir als Ingenieurs haben zum Beispiel ganz viele Release Notes. Wir sagen immer hier, das wird released, das wird abgeschaltet, dieses und jenes sind die Gründe und so weiter. Also ich sehe auch, dass wir als Firma zu unseren Kunden eine ganz große Transparenz haben und gar nicht mehr irgendwie so, naja, das sieht ja nicht so gut aus, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, sondern ganz im Gegenteil, wenn irgendwas ist, wird das auch gesagt und es ist transparent, weil alle damit umgehen müssen. Und diese Transparenz auch tatsächlich hilft, also auch dieses Teilen von Informationen. Und das
Total.
habe ich in den letzten Jahren verstärkt gemerkt auf verschiedenen Ebenen.
Definitiv. Merken wir auch natürlich in Kundenkorrespondenzen, etc., dass einfach dieses Thema, was du schon gesagt hast, dieses Thema Transparenz. Wir arbeiten heute auch einfach ganz anders. Ja, früher warst du, da hattest du deine Excel-Tabelle, hast deine Kundenbudgets von mir aus auch drin gehabt, ne, hast die verteilt und sonst. Was machst du heute? Heute scheren wir die mit den Kunden. Gehen die mit dem Kunden durch, der hat jederzeit also Zugriff auf das ganze Thema, kann auch eingreifen, kann Sachen ergänzen. Wir bauen Dashboards mit Kunden zusammen, das ist das nächste große Thema. Der kann sich den ganzen Tag seine Zahlen anschauen, etc. Und das ist auch nochmal sowas, warum, weil unsere Technik sich so schnell jetzt auch gewandelt hat. Also früher Skype zum Beispiel. Früher hat man ab und zu mal einen Skype-Call gehabt, jetzt mal ernsthaft, also ich kann die an einer Hand gefühlt, also hat schon ab und zu drüber telefoniert, aber meistens nicht mit Video, ja, dann meistens hattest du Kundentermine ja vor Ort, zum Beispiel bist du extra hingefahren. Und das sind ja auch diese Themen Transparenz, dadurch, dass sich das Thema so gewandelt hat, hat sich auch dieses Thema mit dem Kunden einfach gemacht. Man arbeitet mit vielen, also wir merken es mit vielen Kunden einfach auch viel enger nochmal zusammen als damals. Es ist nicht mehr so abgeschottet, man versucht miteinander eben, wie gesagt, durch Sharing von Daten etc., gleiche Datenstrukturen einfach auch, auf die man miteinander dann auch zugreift, ändert sich einfach ganz viel auch in der Zusammenarbeit nochmal. Und dadurch natürlich, klar, Transparenz auch ein riesengroßes Thema, was sicherlich auch so weitergehen wird.
Auf jeden Fall, ich kann ja da zustimmen und mein Gefühl ist auch, es funktioniert einfach.
Total. Also ich sage immer, umso mehr Menschen dein Gegenüber in der Zusammenarbeit, in der Partnerschaft einfach auch weiß, umso weniger Rückfragen ergeben sich halt einfach auch für sich selber. Und das ist auch immer sowas, da wächst halt durch dieses Thema Transparenz, wächst auch einfach in der Zusammenarbeit auch dieses Thema Vertrauen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man in einer guten Zusammenarbeit sich vertraut und ansonsten wird jedes Thema natürlich hinterfragt. Also Transparenz für mich sicherlich auch ein ganz großes Thema und nochmal für 22.
Das kann ich mir vorstellen. Und die Zukunft danach auch. Ja, ja. Gerade auch für die Arbeit als Agentur oder als Dienstleister, ne?
Definitiv. Also für uns super wichtig, was uns ja früher, also das ist uns nicht, uns als Einzelnen, sondern diesen ganzen Konklud, ob das jetzt Netzwerke waren, ob das Agenturen waren, was ja immer so das Thema war, so ja, bei vielen Kunden so, ja, Transparenz fehlt mir, das ist, glaube ich, so ein Standardbegriff, den jeder in dieser, von uns allen da schon mal gehört hat. Das ist auch nichts Schlimmes, das war halt einfach auch, weil verschiedene Datenpools, ja, jeder hat so ein bisschen für sich gewurstelt und das haben wir halt heute so nicht mehr. Also muss man ganz ehrlich sagen, dass die Transparenz auch nochmal ganz anders geworden, weil sie aber halt auch gewollt war auf einmal, ne, von Kundenseite, auch zum Beispiel in Netzwerkrichtung. Sehen wir heute auch ganz oft mit den großen Netzwerken, wie weit sie sich einfach öffnen, wie viele Martech-Themen momentan noch auf dem Tisch liegen. Da kommen wir wieder zur Transparenz, dass selbst die großen Netzwerke angefangen und gesagt haben, wir investieren immer mehr in Martech. Ich habe gestern irgendwo gelesen, dass ein großes Netzwerk jetzt wieder jemanden in eine hohe Position eingestellt hat oder gehievt hat, der sich ums Thema Martech kümmern soll intern, um eben da auch noch mehr Transparenz einfach in das ganze Thema auch Netzwerk reinzubringen und Partner. Also merkt man einfach überall, dass das Thema größer wird.
Kann ich bestätigen. Wir sind eine Firma, die nur Marktech macht. Also auf jeden Fall, ja. Du hast es vorhin so ein bisschen anklingen lassen. Corona zwingt sozusagen zu einem technischen Update, weil ja heute eigentlich auch alles technologisch beeinflusst ist. Erzähl mal mehr darüber.
Fängt ja schon bei, wir stellen uns da ja auch nach wie vor, also immer mehr jetzt in andere Themen auch einfach auf, was auch technische Infrastruktur anbelangt. Also ich glaube, um das mal vorwegzunehmen, ich glaube, was ein großes Thema wird für uns auch als Agentur, jetzt nehme ich mal uns einfach und auch den ganzen Agenturmarkt betreffen wird. Wir werden, immer weniger schon noch operativ natürlich tätig sein für Kunden ganz normal. Ich glaube aber ein ganz großer Part in Zukunft wird wirklich das Thema auch Consulting sein. Also auch gesamt im Consulting als Agentur. Kunden wirklich auch zu unterstützen in Entscheidungsfindungen, jetzt in dem Fall, was wir gerade sagen, technischen Infrastrukturthemen, sehe ich auch in Partnerfindungen. Ne? Was gibt's für neue Themen? Welche Partnermodelle etc.? Und zum Thema technische Infrastruktur natürlich auch, die letzten Jahre hat sich ja sehr viel getan bei uns, wenn ich mich daran erinnern kann, was das mal für eine Welt war, wo wir einfach links irgendwie von A nach B geschoben haben. Jeder hat gemacht, was er wollte, in Anführungsstrichen, auch auf Kundenseite. Es wurde irgendwas getrackt und so weiter. Das hat sich natürlich die letzten Jahre immer granularer auch rausgestellt und hat immer weiterentwickelt. Und heute, jetzt auch durch die letzten Änderungen DSGVO, ob das Consent-Management-Themen sind, die jetzt auch durch die TTDSG jetzt noch mehr in Kraft getreten sind und so weiter, müssen wir halt einfach auch mit unseren Kunden nochmal ganz neue Themen natürlich auch anfangen. Das heißt, auch wir beraten unsere Kunden heute weitestgehend auch dahin, wie kriege ich eine bessere Datenqualität hin? Wie kriege ich zum Beispiel auch das Thema Real First-Party-Tracking mit rein? Nicht nur dieses First-Party-Tracking oder Third-Party-Tracking, was ja auch seitens Apple, wenn ich mir das teilweise anschaue, wird ja, auf meinem Handy wird ja alles blockiert, wenn ich das anschalte, das ist ja Wahnsinn. Und dadurch wird natürlich die Qualität momentaner Stand natürlich sehr schlecht beim Kunden, sprich allein durch eine CMP im Schnitt hast du bei einer CMP, sage jetzt mal irgendeine Summe, 20-30% roundabout, manche sogar noch mehr, also was wirklich weggeschnitten wird an Sales, etc., die von der Messbarkeit her. Und da muss man sich einfach auch überlegen, wie mache ich das in Zukunft? Ja? Wie soll ich Budgets darauf auslegen? Das ist schon mal ein großes Thema. Und deswegen technische Infrastruktur ein großes Thema. Und aus meiner Sicht unterschätzen viele Kunden das Thema noch, auch was da einfach consulting-technisch, sprich auch in der Beratung einfach nochmal dahinter ist, um dort einfach auch den Stand hinzubekommen, der ja, für 22 und weitere Jahre definitiv ja, Stand der Dinge sein sollte.
Ich glaube das auch. Das ist ein Trend, der wird sich fortsetzen. Also den gibt es ja schon. Und ich glaube, es wird nicht nur First-Party-Tracking sein, sondern generell First-Party-Daten. Weil einfach Third-Party, das ist nicht nur der Cookie, der da wegfällt. Ne? Also ich glaube auch, es ist viel, viel mehr.
Ja, absolut. Definitiv. Dieses ganze Adblocker-Thema ist ein ganz großes Thema, was man ja mit bestimmten Themen wenigstens heute schon umgehen kann und so weiter. Und diese Datenqualität, die habe ich ja halt am Ende des Tages wirklich nur, wenn ich eben in einem Real oder in einem First Party einfach track, dass ich das überhaupt noch gewährleisten kann. Sollten heute eigentlich alle schon drin so aufgestellt sein, dass es gut sauber funktioniert. Wenn ich mir den Markt anschaue, ist dem halt leider überhaupt nicht so. Also es ist teilweise echt erschreckend, auch wie viele große Unternehmen halt heute wirklich noch in veralteten technischen Strukturen sind, die aber seit Dezember spätestens eigentlich schon auf dem neuesten Stand sein sollten.
Das heißt, es ist so ein bisschen eine Legacy, die wir in 22 mitgenommen haben. Das, was ganz spannend ist, was da dranhängt, ist am Thema Datenqualität, ist, was ist die Wahrheit, ne? Dieses Thema. Weil oft wird gesagt, ja, Google Analytics oder welches Tool auch immer du hast, ist die Wahrheit. Und wenn plötzlich diese Tools aus verschiedenen Gründen nicht mehr funktionieren, dann ist die Frage, auf welche Wahrheit und auf welche Zahlen einigt man sich und wo guckt man hin? Und ich glaube, da auch wieder dieser Schlenker zu First-Party-Daten und nicht nur Daten aus Tracking-Systemen, sondern dass man irgendwie plötzlich merkt, ich muss alle Datenquellen, die ich selber habe und die mir gehören, auch nochmal ganz anders behandeln. Ich glaube, das wird auch nochmal ein Punkt.
Definitiv. Das wird auf jeden Fall was, wird auch natürlich für alle Merchants da draußen, egal wie weit sie, also klar, manche sind schon sehr weit in den technischen Infrastrukturen, aber es wird auch generell einfach ein ganz großes Thema, was du gerade sagst, auch wie bewerte ich Themen in Zukunft? Mir fallen 30%, ich sage jetzt nur was, 20-30% auf einmal meiner zugewiesenen AdWords-Sales zum Beispiel weg. Das heißt aber ja auch, wenn ich meine Budgets verteile am Jahresanfang oder wann auch immer zum neuen Geschäftsjahr, muss ich das ja eigentlich alles schon berücksichtigen. So, wo, warum, weshalb? Und da, glaube ich, kommen auch nochmal so ein bisschen Themen rein, weil ich einfach diese Verteilung halt nicht mehr habe wie früher. Das heißt, mein CPO ist ja auf einmal höher als davor. Google wirkt ja schon dagegen oder will ja schon, wird ja das große Thema sein, dass Google ja auch zusätzlich mit Hochrechnungen arbeiten wird und sagt, hey, ich rechne das hoch, du hast jetzt bei 60%, 70% CMP-Einwilligung, habe ich das und das für bekommen. Rechnet Google natürlich, einfach Rechnung können wir alle in der Excel miteinander auch gerne machen, also ist jetzt nicht das große Thema. Ich sehe aber auch bei dem ganzen Thema Google und so natürlich noch die wenigsten Probleme. Wo wir, glaube ich, zum nächsten großen Thema kommen, ist das Thema Partnervergütung in Zukunft. Was auch da wieder einhergeht mit, wie bewerte ich in Zukunft das Thema. Ja. In einem CPO-Kanal zum Beispiel habe ich ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Also alles, was, wie gesagt, Google ist es ziemlich egal. Google sagt, ich kriege ein CPC, ob du da hinten raus ein CPO misst oder nicht und wie du es bewertest. So doof klingt, ist erstmal gar nicht so mein Thema. Auch im Facebook ist es ziemlich egal, auch im Instagram in dem Verhältnis, im ersten Step. Das Ding ist nur im ganzen Thema CPO-Vergütung, also Partner-Marketing-Themen, gehen wir in ein ganz anderes Problem natürlich rein. Wir nehmen mal ein schönes Beispiel. Wir haben jetzt einfach einen Content-Partner, der auf CPO-Basis mit uns arbeitet. Diesen Partner werden auf einmal 20-30% seiner Umsätze weggestrichen. Jetzt nur mal durch die CMP. Wir sind jetzt an einem Thema gerade.
Ich wollte gerade sagen, ich halte 20-30% für optimistisch.
Ja, total optimistisch. Ich wollte es nicht ganz so schwarz malen. Also ich habe auch schon Zahlen gesehen, die sind ganz anders. Die liegen bei 50, 60, 70 teilweise.
Na, du hast ja das Problem, du hast ja Content. Du hast technologische Themen und dann hast du auch Gesetzthemen, so TTG, DSG und so weiter, diese ganzen einbilligen Sachen. Und da stellt sich, da stimme ich zu, ich glaube, das ist eine ganz große Frage und die haben wir als Branche, glaube ich, auch noch nicht angegangen und das ist definitiv ein Thema für 2022. Wie vergüte ich Partner und wie gehen wir damit um? Und ich weiß auch noch nicht, welcher Akteur in der Branche das treiben könnte, weil nämlich ja, als einzelner Shop, warum soll ich da aktiv werden, nur solange es für mich funktioniert oder ich vielleicht sogar weniger Provision zahle? Aber die eigentliche Frage aus meiner Sicht ist, wie stelle ich sicher, dass dieses Ökosystem, mit dem wir alle arbeiten, dieses Partnerökosystem, dass das bleibt und dass das ausgebaut wird? Und dass man da auch einen sozusagen Kleinunternehmer oder einen Mittelstand hat und nicht nur ne, die ganz großen Portale, weil ist natürlich klar, Buddha Forward wird sicherlich eine Lösung finden, ne?
Wie gesagt, die ganzen Großen, also ich habe auch bei Facebook, habe ich da relativ wenig Sorge bei solchen Konzernen. Das Problem ist so ein bisschen, das hast du schon richtig gesagt, ich hatte diese im Freundeskreis auch, arbeite auch beim Großunternehmen im E-Commerce. Der hat mir, mit dem habe ich das Thema auch mal gehabt, ich gesagt, ey, euch ist schon klar, ne? Also dieses ganze Thema Partnervergütung muss man noch mal sich nochmal im Detail anschauen, weil ja so viel wegfällt. Und da kam ihm, was du, Tobias, schon so schön gerade gesagt hast, dann kam natürlich auch diese Aussage so, so super, dann spare ich mir Provisionen. Ich frage mich manchmal, wie man so kurzfristig denken kann. Dieses Ökosystem, was da passiert. Am Ende des Tages ist es doch erstmal egal, wie ich meinen Partner vergüte. Ob ich bei Google sage ich ja auch nicht, ja, dann doof, wenn da hinten Sales wegfallen, dann zahle ich keinen CPC mehr. Also da ist immer so ein bisschen so diese Frage, wie vergüte ich das in Zukunft? Weil wenn wir halt einfach ein großer Content-Partner, ich nehme ein ganzes, also wir haben jetzt eine Kosmetikfirma zum Beispiel, die hat einfach zwei, drei große Content-Blogger bei sich, die sie auf CPO-Basis bezahlen. Diese Content-Blogger haben früher 100 Sales am Tag von mir aus gemacht, als Beispiel, und haben jetzt noch 60 Sales. Haben aber ja trotzdem Kosten. Das heißt, das Einzige, was ja passiert, ist entweder, sie spielen mich nicht mehr, weil es ein Wettbewerber von mir besser gelöst hat, das ganze Thema. Das ist natürlich ein großes Problem, was wir natürlich an der Stelle sehen sollten. Und auf der anderen Seite, was natürlich kommt, ist, dieser Partner hat vielleicht irgendwann einfach nicht mehr die Marktpräsenz, weil er ja gar kein Geld mehr verdient. Und fällt mir irgendwann weg. Und dann fangen wir mit dem Thema Ökosystem an. Ja? Wir
Genau.
zerstören damit eigentlich nur ein Ökosystem und es fällt mir als Merchant am Ende des Tages auch massiv auf die Füße. Und das
Absolut, weil die
ist gar nicht so
Frage,
kurzfristig gedacht.
ist ja, wer füllt die Lücke? Und die Lücke wird im Zweifel ein großer Konzern füllen.
Wenn es die Lücke überhaupt gibt, und da fängt immer so diese Grunddiskussion an, wenn man sich halt einfach mal Customer Journey Themen anschaut, sagt immer jeder so, ja, dann fange ich es halt mit Google auf. Ja, aber Google ist ein einziger Kosmos. Also nur weil der hinten einen Brand Sale macht, ja, hat Google für mich erstmal gar keinen Impact dazu gehabt. Das heißt, ich muss trotzdem irgendwo ja das Geld ausgeben. Ob ich das dann auch in dem Konzern von mir, Sie haben ja mehr Sachen, über YouTube dann auf einmal Millionen im Jahr zahle, um irgendwie noch mehr Awareness zu bekommen oder nicht. Da frage ich mich immer so, wir verschieben was, aber wir verschieben ja eigentlich nur ein Problem und am Ende bin ich halt nur noch in einem Kosmos. Heißt, ich fange an, die Großen, die uns allen noch auf die Füße fliegen werden in den nächsten Jahren, auch in Amazon, dem Handel zum Beispiel, da haben wir immer so das Problem, wir stärken einfach nur die Großen und vergessen einfach, dass wir diesen kompletten Mittelstand einfach kaputt machen, bei dem wir
Ganz
zum Teil
genau.
arbeiten. Das sind unsere Kunden zum Beispiel auch. Ein Amazon ist nicht mein Kunde im ersten Step, der ist viel zu groß, sind wir ganz ehrlich. Aber mein Kunde stirbt daran, dass einfach so ein Konzern so groß wird. Und da sollten wir auch in der Werbelandschaft massiv aufpassen und einfach überlegen, wo können wir heute irgendwas dagegen, also wo können wir gegen heute vorgehen und einfach sagen, hey, was habe ich denn für Sachen? Wie kann ich meine Partner so vergüten, dass die glücklich sind und dass sie immer noch ihren Mehrwert bringen? Weil ein Blogger hat immer noch in seinem Bereich, im Reisebereich zum Beispiel, einen höheren Impact auf meinen Sale hinten raus, wenn er mir Ägypten vorstellt, wie toll das da ist, als jetzt, wenn ich jetzt einfach sage, ich google jetzt mal und sage Ägypten und drücke auf eine Anzeige bei Google, auf eine ganz normale. Weil da bin ich ja schon in Ägypten im Kopf, beim Tauchen oder sonst was oder beim Kitesurfen,
Ja,
was ich da
genau.
alles tue. Aber der Impact kam ja vorne, weil jemand mir erklärt hat, wie toll Ägypten als Reiseziel ist. Und da sollten wir einfach schon ein bisschen ehrlich sein und sagen, okay, nur weil ein Produkt auf einer CPO-Basis verkauft wird, kann es einfach nicht das sein, ich spare mir Geld ein, sondern wie halte ich mir den Partner, wie stärke ich den? Und das Problem hatten wir in der Vergangenheit schon, was wir immer wieder versucht haben, gibt es ein paar prominente Beispiele auch dazu, die das schon umgesetzt haben, wie eine Otto-Gruppe damals, die gesagt haben, hey, wir gehen viel verstärkt einfach das Thema Customer Journey Tracking damals rein einfach und fangen da schon mal an, die Partner, auch Content-Partner, ordentlicher zu vergüten. Die haben aber, die Content-Partner haben ja heute noch ein ganz anderes Problem, dass ihnen auch noch Sales gestrichen werden. Von diesen drei, die sie hatten, haben sie halt jetzt noch, wenn sie Glück haben, zwei, wenn es gut läuft. Das heißt, die werden uns immer mehr wegbrechen, wenn wir nicht einfach anfangen mit Partner vergüten. Und da muss ein Großer leider vorlegen. Und da rede ich eigentlich auf Netzwerkseite von einem Großen, weil der hat nur die Marktmacht, weil auch eine Otto-Gruppe alleine, jetzt nehmen wir wirklich mal so große deutsche Beispiele, die werden den Markt nicht so beeinflussen. Das ist einer. Und auch wieder gefährlich für alle Merchants außenrum, weil dann schauen alle, die sich in dem Bereich befinden, natürlich an Partnern, dass sie nur noch mit Otto arbeiten, fliegt mir auch wieder auf die Füße. Das heißt, am besten wäre es natürlich, wenn ein großes Netzwerk sich mit dem Thema mal beschäftigt oder das, besser gesagt, wahrscheinlich beschäftigen sich schon damit, aber einfach da einfach schaut, wie kann man in Zukunft Partner besser vergüten und ehrlicher auch vergüten mit dem Merchant zusammen. Wird nicht einfach.
Ja, ich sehe es tatsächlich als Branchenthema, weil du, wenn es ein großes Netzwerk macht, dann sagt der große Shopbetreiber, ach wieso, ich habe doch ein Private. Also, ne,
Richtig.
das ist, was ich ja auch gerne fördere und gut finde. Die Frage ist, ich glaube, es ist eher wirklich eine Frage, wie arbeiten wir und wie wollen wir arbeiten und was wollen wir für Ergebnisse haben, auch langfristig, und dass wir uns das klar machen.
Definitiv. Also wir sind auch mit Kunden schon im Gespräch, schon länger zu dem Thema natürlich, und führen da schon einfach auch, versuchen da neue Modelle auch einfach miteinander zu finden. Wie kann ich anders vergüten? Ne? Dass sich natürlich auch noch für Kundenseite rechnet auch am Ende des Tages, aber dass man halt einfach auch ein bisschen fair schaut, wie kann sich das für beide Parteien, einfach für den Publisher und den Merchant am Ende des Tages auch wirklich dann ja zu einer guten Partnerschaft auch weiterentwickeln.
Ich glaube, technologisch könnte man noch ewig, ewig weiterreden, auch über das Thema Daten, Datenpool, Datenauswertung. Da sehen wir ganz viel. Ne? Da hatte ich ja schon mal mit Ciamac eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Data Warehouse. Und du hast mir auch erzählt, dass ihr als Agentur einen eigenen Datenpool aufbaut, von bis. Ich würde aber gerne weitergehen zum nächsten Thema, Vermarktungsmodelle.
Ja, da kommt einiges auf uns zu.
Erzähl.
Ja, ich beschäftige mich mit dem Thema schon relativ lang und auch immer wieder, privat und geschäftlich. Mhm. Was kommen so für neue Modelle? Also wir hatten sehr lange Zeit, muss man aus meiner Sicht ein bisschen ehrlich sein, wir haben uns eigentlich immer im Kreis gedreht. Auch jetzt, ich nehme jetzt einfach wirklich mal das reine Partnermarketing. Am Ende ist es egal, ob ich mit einem Partner über Affiliate arbeite, wie es heute noch schön genannt wird von den meisten, ob ich mit dem über CPC arbeite, mhm. TKP ist erstmal egal. Also da hat sich aber wenig bewegt. Also ich kann mich noch an meine Anfänge noch erinnern damals. Da war natürlich noch das große Thema SEA-Partner, ein großes Problem auch oft, wie wir die meisten wahrscheinlich wissen. Danach kam dann so das Thema, wo kann man wieder Geld verdienen? Dann haben wir angefangen, dass man alte Modelle gab es ja schon Themen, man hat TKP-Kampagnen bei den Großvermarktern auf CPO eingekauft mit einem Post-View-Tracking und so weiter. Es kam immer was, aber das wurde irgendwie so 5 Jahre, 6 Jahre, ist so gar nichts dann passiert. Also nichts, wo man sagt, dann so ein V-Interactive als Partnermodell jetzt einfach mal, also sprich wirklich dann so Shop-Conversions on-Page war dann nochmal ein Thema, aber seitdem ist ja eigentlich nichts Großes passiert in unseren Branchen, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Also klar, die Zahlen sind immer weiter nach oben gegangen, weil die Spends nach oben gegangen sind. Nächste große Thema, was auf uns zurollt, ist definitiv das ganze Thema Metaverse. NFTs, Metaverse, das wird so ein ganz großes Thema sein, wo sicherlich auch oder wo definitiv neue Vermarktungsmöglichkeiten aufkommen. Wir beide hatten ja im letzten Jahr in 21 schon mal kurz zu dem Thema gesprochen. Wir haben jetzt auch die ersten Themen mit Roblox zum Beispiel uns angeschaut und umgesetzt. Kennst du sicherlich auch, aber kennt natürlich auch der Markt schon hier und da. Ist natürlich ein Nischenprodukt, ist natürlich komplett falsch, dafür ist es viel zu groß, ist an der Börse, etc., habt ihr heute wieder angeschaut, wächst auch massiv, sind 21 massiv gewachsen, ist ja eine Spieleplattform, ist natürlich momentan noch sehr stark im Bereich Kinder angesiedelt und Jugendliche, also ein Teilbereich von unserer Gesellschaft, wird sich aber immer weiter natürlich auch ausbreiten. Roblox ist gar nicht als Metaverse eigentlich gestartet, wird aber heute schon so gesehen, weil eben ein Gucci zum Beispiel da drin schon verkauft. Ich habe was gelesen, letztes Jahr wurde auch eine Tasche für 3.000 Euro über Roblox verkauft. Da läuft jetzt irgendeine Person da draußen mit einer 3.000 Euro Tasche in Roblox rum zum Beispiel. Und die nächsten großen Themen sind Sandbox, Decentraland von mir aus auch. Ja, wie gesagt, da kommt wirklich viel, was da gerade auf uns zuläuft. Große Firmen erkennen das ganze Thema, fangen schon an damit. Ja, wen habe ich da Schönes? Ja, sag du erst.
Ja, erklär uns bitte noch mal ein bisschen das Metaverse oder auch Roblox. Was ist das genau? Was passiert da und wie funktioniert da drin eine Vermarktung?
Also generell muss man sagen, das Metaverse-Thema ist ja eigentlich uralt. Also ich muss sagen, da war ich 3 Jahre alt, 1985, kam das erste Mal mit Habitat, so das erste Metaverse-Thema so ein bisschen auf. Eins kennen wir alle noch. Ich habe letztes Mal nachgeschaut, wie lange das schon her ist. Da habe ich mich auch mal rumgetrieben. Das war 2003 mit Second Life übrigens. Und das war auch so ein Open-Source-Metaverse-Projekt. Und Metaverse prinzipiell, ja, wie kann ich es ganz schnell erklären? Metaverse ist ja, es stellt ja nichts anderes dar als eine Welt, die quasi eine Parallelwelt zu unserer. Also wir haben ja oft so das Problem so ein bisschen, hier bin ich halt einfach der Kassierer bei einem Discounter und sitze den ganzen Tag an der Kasse. Auf einmal kommt das Thema Metaverse und im Metaverse kann ich ja erstmal sein, was ich will. Ich kann auch im Metaverse reich werden, ich kann im Metaverse mich aufhalten, mich dort entwickeln, ich kann dort Immobilienmogul werden, ich kann prinzipiell erstmal so mein Leben so ein bisschen so hinter mir lassen, was überhaupt nicht negativ ist, aber habe halt einfach quasi das, was ich ja heute oft schon in den letzten Jahren, was ja viele von uns schon gemacht haben, dass wir PlayStation-Spiele gegeneinander, ist keine Ahnung, FIFA irgendwie über den Fernseher digital gegeneinander gespielt haben. Wir damals von München nach Dortmund mit einem Freund zum Beispiel viel gespielt habe. Das ist zum Beispiel so ein Thema, ich kann mich dort einfach mit Menschen auch austauschen und habe halt einfach so ein bisschen so eine Parallelwelt. Hm. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Und momentan sehen wir einfach ganz massiv, dass sich dieses Thema, also klar, es hängt immer davon ab, wie viele Leute gehen in diese Themen rein, wie viele Leute spielen Sandbox zum Beispiel, daran hängt es natürlich so ein bisschen. Die Zahlen zeigen gerade, dass es doch relativ schnell vorangeht. Denn Facebook benennt sich gerade Meta um. Mhm. Und wir alle wissen, es macht für Facebook auch Sinn, dass sie das Thema Social Media, also Social Network von Facebook, ist ja so ein bisschen, ja, ausgelutscht, um es mal ganz salopp zu sagen. Es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Viele von unseren, besonders so in unserem Alter, muss man es echt sagen, so zwischen 30, 40 sowas, da geht es langsam so los, dass die Leute auch immer weniger sich natürlich auf Facebook bewegen. Viele sind die letzten Jahre schon zu Instagram und so, auch junge Leute einfach abgedriftet von Facebook. Das heißt, sie mussten sich entwickeln, werden jetzt auch ins Thema Metaverse einfach einsteigen. Und man sieht aber auch, dass, wie gesagt, große Firmen das schon sehen. Jetzt ein Adidas, ein Nike hat auf Sandbox zum Beispiel angefangen, Digital Stores zu eröffnen. Wie gesagt, den Roblox verkauft, generell das nutzt Gucci gerade schon, weil Gucci immer sagt, ey, das sind meine Kunden von morgen. Selbst wenn sie hier nicht kaufen, kaufen sie von mir aus dann halt in der normalen Welt die Produkte zum Beispiel auch. Mhm. Damit haben sie angefangen. Wird sich aber auch nochmal verlagern, dass auch ein Gucci sagt, ey, dann kaufen sie halt bei mir im Metaverse, weil am Ende des Tages, wo ich meine 3.000 Euro mit einer Tasche verdiene, ist dem Laden erstmal total oder dem Hersteller auch total egal. Bei Decentraland hat jetzt letzte Woche, glaube ich, haben sie angefangen, dass Samsung hat einen Digital Store jetzt ja auch dort eröffnet. Mhm. Und das heißt einfach, ich kann halt einfach auch in dieser, im Digitalen, auch mit digitalen Währungen, das ist ja jetzt auch schon heute erst gewesen, 13-Jähriges feiert gerade Bitcoin zum Beispiel. Und es kommt ja auch immer mehr so das Thema auf, dass auch diese ganzen dezentralen digitalen Währungen einfach ein immer größeres Thema wird. Das hat auch im Jahr 2021 sind da manche komplett durch die Decke gegangen. Und nicht nur in Bitcoin, da waren andere dabei, die hatten 1400 oder sogar noch mehr Wachstumssteigerungen einfach. Und in diesem Metaverse werden wir einfach anfangen oder wird der Trend einfach sein, dass Shops, also sprich auch Hersteller, nicht nur Werbung schalten, wie es bei Roblox momentan schon ja öfters der Fall ist, dass du einmal sagst, ich habe quasi ein Digital Out of Home, das kann ich dort anzeigen, da laufen Kinder oder halt Jugendliche, wie auch immer, die fahren da mit ihrem Auto vorbei, was sie sich dort gekauft haben oder was sie dort gerade haben. Und das wird einfach so das Thema werden, dass wir uns halt quasi darin aufhalten und dann auch diese Kunden dort bewerben, weil es dem wirklich egal ist, ob der bei uns in der normalen Welt, nenne ich es jetzt einfach mal, also in der Oldschool-Welt aus der Sicht oder halt in so einer Metaverse-Welt einfach, sich dann dort quasi einfach aufstellt und sagt, ich habe hier meinen Store bei Samsung, ich bewerbe jetzt Samsung, dass Leute sich digital ein Handy kaufen oder sich digital einen Rechner quasi kaufen. Eröffnet natürlich für uns in Agenturen, aber halt auch auf Kundenseite und auch in Netzwerken eine komplett andere und auch eine komplett neue Welt einfach in dem Bereich. Ich glaube, das wird einfach so ein ganz großes Thema. Es kann noch dauern, also es wird immer mehr gerade, auch mit den ganzen NFT-Themen gerade, was gerade so passiert, dass Bilder verkauft werden für über 60 Millionen Euro und so weiter, was für uns alle heute noch ein bisschen, ja, sicherlich für die meisten einfach unvorstellbar ist, was da gerade passiert. Ja, aber der Trend ist gerade da und hängt, glaube ich, an technischen Themen hier und da noch, aber das wird ja auch, wie wir gerade sehen, immer schneller, immer besser und ja. Auf jeden Fall aus meiner Sicht eines der größten Themen, die da auf uns zurollt.
Wow. Bleiben wir gespannt.
Definitiv. Sollte man auch jeder von uns sich anschauen.
Dann, Basti, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke
dir. Diesen großen Rundumschlag über Corona, Homeoffice, Nachhaltigkeit, über technologische Themen bis hin zu Vermarktungsmodellen. Spannend. Und genau. Drücken wir die Daumen, dass 2022 gut wird.
Definitiv, drücke ich auch.
Zum Abschluss möchte ich dich bitten, einen Satz zu vervollständigen. Der Satz lautet, Partnermarketing für mich ist
partnerschaftliches Verhalten auch unter neuen Begebenheiten.
Das lassen wir so stehen.
Ganz gut.
Das lassen wir so stehen. Vielen Dank. Dann,
danke, Tobias.
Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Mach mal. Dankeschön. Schönen Tag, dir schöne Woche.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, lasst uns einen Kommentar oder ein Like in eurem Lieblings-Podcast-Player da und empfehlt uns weiter. Bis bald.